Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. So, ich begrüße herzlich hier im Studio Heike und ich begrüße am Telefon Frau Hilke Lorenz. Sie sind noch da?
Ich bin noch da, hallo.
Jetzt höre ich Sie wunderbar. Gut, wir wollen gemeinsam sprechen über das Buch von Hilke Lorenz, Die Akte Verschickungskinder, wie Kurheime für Generationen zum Albtraum wurden, bei Belz erschienen. Und Heike, die hier im Studio sitzt, ist eine Betroffene und Hilke Lorenz ist, wie gesagt, die Autorin dieses Buches. Frau Lorenz, wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen oder wie ist das Thema zu Ihnen gekommen?
Das Thema ist zu mir gekommen durch ein erstes Gespräch, was ich als Redakteurin der Stuttgarter Zeitung mit Andrea Weihrauch geführt habe, damals, also die ja jetzt in Baden-Württemberg den Verein Aufklärung, Aufarbeitung Kinderverschickung auch leitet. Und es war so ein, ich kam da neugierig fragend mit so einem Wissen, dass ich mich lange damit beschäftigt habe, wie Kriegs- und Gewalterfahrungen auf Menschen weiterwirken. Und habe neugierig gefragt und habe gemerkt, was für ein vieldimensionales Thema das ist. Ein psychologisches Thema, ein Gesundheitssystemthema, ein historisches Thema, ein Traumathema. Und dann von da an hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich bin ja auch Historikerin und hatte dann das große Glück, dass die Selbsthilfegruppe, die sich in Stuttgart im KIST dann relativ schnell regelmäßig getroffen hat, mir so viel Vertrauen entgegengebracht hat, dass ich da als einzige Nicht-Verschickte bei allen Treffen dabei sein durfte. Und das hat mir Tore geöffnet und mich immer, also noch bis heute bei der Stange gehalten, weil ich denke, das ist ein relevantes Thema für den Umgang mit Kindern und Schutzbefohlenen, aber auch ein historisches Thema natürlich ist.
Und offensichtlich ein Thema, das weit über einen Zeitungsartikel hinausreicht. Ja. Also Sie haben ja jetzt ein dickes Buch draus gemacht, ja, mit vielen betroffenen Berichten, aber auch sehr viel Recherche drumherum noch.
Genau. Also ich habe das ja auch bei der Zeitung kontinuierlich weiterverfolgt, weil das ja auch ganz schnell ein politisches Thema war, wo sich zum Beispiel das Sozialministerium Baden-Württemberg sehr schnell positioniert hat mit also Anerkennung und sehen, dass es ein Thema ist. Und ich habe natürlich gemerkt, dass es unendlich viele Mosaiksteinchen braucht, um das Thema zu erfassen. Und was ich auch so gemerkt habe, das Erzählte ist das eine, aber dieses auch für die Betroffenen, das kann ja vielleicht Heike auch noch schildern, für die Betroffenen ist es auch wichtig, durch Dokumente und durch historische Fakten ihnen einfach auch das Gefühl und die Sicherheit zu geben, sie sind da nicht ihren eigenen Fantasien aufgesessen, sondern das war so, das hat passiert und da gibt's Belege, das ist passiert und da gibt's Belege für und deswegen habe ich mich dem Thema so von verschiedenen Seiten genähert.
Wir hören jetzt erstmal eine erste Lesestelle, wo Sie aus dem Buch vorlesen und da tun Sie das so ein bisschen in der Zeit verankern, in der gesellschaftlichen Situation der Zeit. Wir hören da jetzt rein.
Die Briefe aus der Kur enthielten meist keine Details zu Atmosphäre, Abläufen, Problemen. Aber manchmal genügen wenige Worte, um alles zu vermitteln. Diese 6 zum Beispiel. Ich möchte so gerne nach Hause. Keine emotionalen Schnörkel, keine künstliche Dramatik. Und doch ist das ein Notruf, abgesetzt in tiefster Verzweiflung. Geschrieben hat den Satz die 9-jährige Dagmar am 4. Mai 1970. 1970, das ist das Jahr, in dem die Beatles kurz vor ihrer Auflösung ihre Fans in aller Welt noch immer in Ekstase versetzen. Aber auch Simon & Garfunkel, Led Zeppelin und viele weitere Musiker veröffentlichen wegweisende Alben. Die Popmusik spiegelt wie die Mode einen großen Umbruch. Die Röcke waren längst kürzer geworden, die Sitten lockerer. In Berlin wird am 14. Mai der Kaufhausbrandstifter Andreas Baader befreit. Dies gilt als Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion. Die Welt ist in Aufruhr, Autoritäten werden in Frage gestellt, Gewissheiten wanken. Aber von all dem ist in den Kindererholungsheimen nichts zu bemerken. Sie befinden sich an Orten, deren Namen einen guten Klang haben, weil sie auch für Erwachsene beliebte Urlaubsziele sind. Ihre Namen bringen den Geruch von Seeluft und Sonne oder den erdigen Geschmack von Wald mit sich. Aber der schöne Schein trügt. Dagmars Brief veranschaulicht, wie bedrohlich und einschüchternd viele Kinder die fremdverordnete Erholung empfunden haben. Er ist mit Tinte geschrieben in der ungelenken Schrift eines Grundschulkindes. Man sieht den Buchstaben die Mühe an, die es das Mädchen gekostet hat, sie ohne Kleckse und unschöne Korrekturen zu Papier zu bringen. Aber gerade in ihrer Bescheidenheit schnüren einen Dagmars Worte die Kehle zu. Sie erzählen nicht von offensichtlich Skandalösen. Sie sind eine stille Bitte um Erlösung. Sie sagen nicht, wie furchtbar das Leben an diesem fernen Ort ist. Kein Wort von Einsamkeit, fehlender Zuwendung und dem Gefühl, Mutterseelen alleine inmitten der anderen zu sein. Doch zwischen den Zeilen hockt das Elend. Gerade mal 2 Wochen ihrer Kur hat Dagmar hinter sich, als sie diesen Brief schrieb. 4 Wochen lagen also noch vor ihr. Sie berichtet davon, wie viel Schnee jetzt im Mai noch liege, dass die Sonne bei den Spaziergängen so sehr blende, dass sie eine Sonnenbrille brauche. Fast hat man den Eindruck, alles drumherum in diesem Brief diene nur einem einzigen Zweck, dem nämlich, den einen wichtigen Satz endlich loswerden zu können, ihn gleichzeitig aber auch gut zu tarnen. Ich möchte so gerne nach Hause. Dagmar fügt noch eine Bitte dazu. Schreib mir mal ein paar Karten oder Briefe. Auf dem Briefumschlag hat sie mit Buntstiften ein großes rotes Herz gemalt. Es hängt an einer roten Schnur und verschließt den Briefumschlag wie ein Siegel. Nur die Adressaten sollen lesen, was das kindliche Herz so sehr beschwerte. Wie vernünftig ist dieses Kind, wie sehr bemüht, den Konversationston der Erwachsenen zu treffen. Um keinen Preis will es auffallen oder gar Ärger machen. 6 Wochen waren einfach eine viel zu lange Zeit, sagt Dagmar heute. Und sie begann schon mit einem Schock. Gleich beim Eintreffen im Kurheim wurden Dagmar und ihr 1 Jahr jüngerer Bruder getrennt. Dabei war das noch beider Trost gewesen, da sie in der Fremde ein vertrautes Gesicht nahe bei sich haben würden. Vielen Geschwistern oder Freunden erging es so. Noch bis zu Beginn der 1990er Jahre berichtet eine Verschickte wurden die Betten von ihr und ihrer Zwillingsschwester auseinandergestellt. Die beiden hatten einander zum Trost bei der Hand gehalten, um einschlafen zu können. Der knapp 6-jährigen Caroline war die Vorstellung von einem Urlaub mit den 3 Jungs aus dem Wohnhaus, die wie Brüder für sie waren, zunächst durchaus verlockend erschienen. Aber die hier das Regiment führenden Nonnen trennten sie gleich bei der Ankunft im hessischen Bad Soden von ihren Freunden. Caroline hat das starke Empfinden, das ist ungerecht, aber dem ersten Schrecken sollten noch weitere folgen. Dass viele Verschickungskinder angepasst und demütig auf ihre emotionale Entwurzelung reagiert haben, wurde als Beweis für die Charakterbildungskraft des Systems gewertet. Diese krude Interpretation belegen viele Entlassberichte der Kurärzte an den jeweiligen Kinder- oder Hausarzt. Albert ist ein braves Kind, steht da etwas. In diesem Fall wurde aber nur aktenkundig gemacht, wie sich ein Kind aus Selbstschutz in innere Emigration und Resignation geflüchtet hat. Auch Dagmar und Caroline fühlten sich ohnmächtig. Ich habe mich gefügt und darauf gewartet, dass die 6 Wochen um sind, sagt die erwachsene Caroline. Wenn Kinder sich beklagten, dann wurde das routiniert abgewiegelt. Immer wieder findet sich dieser Mechanismus in den Akten. Der Beschwerde eines Kindes folgt das Verwiesenwerden ins Reich der Erfindungen. Via Kinderschutzbund gelangte beispielsweise im Jahr 1965 die Vorwürfe einer 7-Jährigen an das Badische Landesjugendamt in Karlsruhe. Am meisten entsetzt sind wir über die sehr glaubhafte Erzählung des Kindes, dass die Kinder, wenn sie nicht essen wollten, mit der Peitsche zum Essen gezwungen würden. Und wenn sie sich erbrechen, das Erbrochene wieder essen müssten. Abends nach 8 Uhr dürfen die Kinder nicht mehr austreten. Bis 8 Uhr morgens sind die Klosetts verschlossen. Bei nassen Betten gibt es Prügen, ebenso bei Verschmutzung der Betten durch Nasenbluten. Wir halten es für ausgeschlossen, dass das Kind alles erfunden hat, schreibt die Sachbearbeiterin mit der Bitte um Aufklärung. Das zuständige Landratsamt Sinsheim jedoch sieht keine Veranlassung, die Arbeitsweise des Kindererholungsheims zu bemängeln. Gewährsfrau für diese amtliche Zurückweisung der Vorwürfe ist keine unabhängige Prüferin, sondern der Einfachheit halber eine der in Verdacht gezogenen, die stellvertretende Heimleiterin. Die hat wissen lassen, die Behauptung, dass Kinder nachts nicht austreten dürften, sei unrichtig. Kinder, bei denen bekannt ist, dass sie Bettnässer sind, erhalten am Abend weniger Flüssigkeit und werden außerdem bei den Mahlzeiten entsprechend berücksichtigt. Auf den Vorhalt, dass Kinder mit der Peitsche zum Essen gezwungen würden und Erbrochenes wieder essen müssten, hat die Heimleitung erklärt, es gebe im ganzen Heim weder Stock noch Peitsche. Zum Vorhalt, das Kind könne doch nicht alles erfunden haben, erklärte die anwesende Ordensschwester laut Antwortschreiben des Landratsamtes, es sei unrichtig, dass überhaupt geschlagen werde. Es wird zugegeben, dass es einmal vorkommt, dass ein Kind von einer Tante einen Klaps bekommt, wenn dies zur Herstellung der Disziplin erforderlich ist.
Soweit also ein erster Abschnitt aus die Akte Verschickungskinder von Hilke Lorenz. Vielleicht sollte man erst mal erklären, was denn diese Kinderverschickung, wie die funktioniert hat, Frau Lorenz.
Naja, die Kinderverschickung hat bei ganz vielen Kindern so funktioniert, dass so eine Schuleingangsuntersuchung gemacht wurde, so kurz vor 6 Jahren, und dass Kinder eigentlich immer zu dünn waren, also wobei die Maßstäbe, was zu dünn ist, sich da glaube ich auch durch die Jahrzehnte verschoben haben. Sie hatten dann Atemwegserkrankungen oder Asthma, mal hat die medizinische Diagnose gestimmt. In vielen Fällen waren es aber ganz normale Kinder, die da verschickt worden sind. Es gab aber auch Kinder, die sind mit 3 oder 4 Jahren schon verschickt worden. Da gab es dann so Mutter überlastet und dann war so die Kur so eine offenbar die Idee, die Mutter kann wieder zurückkommen, weil irgendwie Doppelbelastung. Und dann ging das über die, also das Kreisjugendamt meist und in Städten die Jugendämter. Und dann ging es in die Berge, an die See und der Abschied war, Eltern bringen Kind zum Bahnhof und dann war es vorbei. Also große Abschiedsmöglichkeiten gab es nicht und es war ja auch verboten, Kontakt zu haben in der Kur.
Das heißt, da gab es ganz viele Kinderheime, die dann Leute gesucht haben oder Kinder gesucht haben, die sie füllen.
Na, irgendwann war das halt, also ich glaube, die Idee war ja vielleicht kurz nach dem Krieg, auch wenn man jetzt mal so einfach sagen muss, strukturell ist es einfach nicht toll. Oder also mit der heutigen Sicht auf Bindungstheorie, furchtbar, wie Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Also so schafft man nicht Vertrauen, sondern so zerstört man es und so traumatisiert man Kinder. Aber wenn man jetzt so die Nachkriegszeit, die unmittelbare sieht, wo ja wirklich Nahrungsmangel war, war da vielleicht eine gute Absicht. Aber das hat sich ganz schnell pervertiert, weil es einfach unendlich viele Heime, also über 1000 in Deutschland, Baden-Württemberg und Bayern und die Nordsee waren so Hotspots für Kinderheime, weil es einfach Heime gab, die gefüllt werden mussten. Und da gibt es auch Belege, habe ich in den Akten gefunden, wo schon, also die richtig als Bittsteller bei den Städten aufgetreten sind. Sie hätten noch freie Kapazitäten oder bei den Trägern, die Kinder auch verschickt haben, bei den Firmen, die zum Teil die Angestellten oder die Post, wer auch immer hat die Kinder der Angestellten verschickt. Und da ist man schon aufgetreten und hat darauf hingewiesen, was man alles zu bieten hat. Und irgendwann hat sich das System halt im schlimmsten Fall selbst gespeist. Da waren Plätze und dann brauchte man Kinder. Und so erklären sich dann auch Diagnosen, die im Rückblick nicht immer medizinische Diagnosen
waren. Also ich hätte das jetzt gefühlsmäßig so in die 50er, 60er Jahre gesteckt, diese Verschickungsaktionen, aber Heike, Sie sind ja in den 70er Jahren verschickt worden.
72.
So etwa. Haben Sie sich daran erinnert oder kam das irgendwann wieder hoch?
Ja, so vor 5, 6 Jahren hatte ich da so auf einmal so Heimweh, Sehnsucht und da kam diese Thematik immer mehr hoch. Genau.
Und wie haben Sie dann rausgekriegt, dass Sie tatsächlich verschickt worden sind?
Also ich wusste immer, dass ich auf Borkum war und in Heimenkirch und habe dann irgendwann mal nach Heimenkirch dann gefahndet, habe da so einen Zeitungsartikel gefunden, wo schon Leute berichtet haben, wie schlimm das in Heimenkirch im Herz-Jesu-Heim war. Und dann habe ich von Anja Röhl ihre Aufforderung oder ihre Seite gefunden und da habe ich einen Bericht reingeschrieben. Und habe danach meine Mutter nochmal kontaktiert und sie erzählte, ja, ihr seid schon mit 2,5 und 3 verschickt worden. Mhm. Also mein Bruder war schon 3 und ich 2,5. Und davon wusste ich gar nichts von dieser Kur. Also da waren wir so klein, da wussten wir nichts mehr von.
In dem Buch steht ja auch, dass Sie sich eher an Bilder und Gefühle erinnern als an Tatsachen. Aber Sie konnten Ihre Mutter noch befragen, wie das war.
Ja, meine Mutter lebt noch und ich konnte sie befragen. Und ja, das Haus Concordia auf Borkum ist mir noch sehr, sehr präsent. Also jetzt weniger das Haus, obwohl jetzt habe ich da noch mal davor gestanden. Also das kannte
Sind Sie noch mal hingefahren?
Ich bin letztes Jahr noch mal hingefahren und konnte es dann natürlich wiedererkennen. Aber da sind mir noch ein paar Bilder so in Erinnerung schon.
Und wahrscheinlich auch Gefühle oder dieser Vertrauensverlust, kann ich mir vorstellen, dass der Ihnen nachhängt.
Also ein unheimliches Heimweh. Ich vermute mal, dass ich in diesen Kuren jeden Tag permanentes Heimweh hatte. Heimweh. Und dieses Heimweh, das behält man auch bei, wenn die Mutter schon wieder vor einem steht und man wieder zu Hause ist, weil das Gefühl geht gar nicht mehr weg.
Ja, weil man sich auch nicht mehr drauf verlassen kann, dass man irgendwo dazugehört, könnte ich mir vorstellen.
Ich stelle mir vor, dass das Gefühl sich eingebrannt hat. Wahrscheinlich schon, als ich 2 war, hat es sich schon eingebrannt und dann mit jeder Verschickung nochmal. Und dann geht es wahrscheinlich gar nicht mehr weg.
So erstmal. Erinnern Sie sich auch an solche Vorkommnisse, wie die Frau Lorenz jetzt gerade beschrieben hat, also mit zum Essen zwingen und solche Geschichten? Oder war es einfach nur dieses in der Fremde sein und nicht mehr zu Hause sein?
Also ich habe vermutlich alle Sachen verdrängt. Ich habe nochmal eine Erzieherin von Haus Concordia gesprochen, die auch diese Zustände in meinem Heim berichtet hat, in derselben Zeit, wo ich auch war. Aber ich kann mich an diese Bilder nicht erinnern. Sie müssen aber da gewesen sein, weil es Zeugenberichte gibt und halt von der Erzieherin. Ich vermute aber, dass bei mir auch solche Themen da waren. Essenzwang wahrscheinlich weniger, weil ich eine gute Esserin bin. Ich vermute eher, ich hätte eher den Kindern so die Tische, die Teller noch mit leer gegessen. Also ich hatte nie Probleme mit Reisbrei oder mit Milchreis. Habe mit Sicherheit Probleme gehabt, wenn ich nicht trinken durfte, wenn ich Durst hatte oder wenn ich trinken musste, wenn ich trinken musste oder dass ich nachts nicht auf Toilette durfte. Ich denke mal, das waren sehr, sehr stark meine Themen oder dass ich die ganze Nacht nur auf einer Seite liegen musste. Ja, das 6 Wochen lang, so einen Selbstversuch kann ich gar nicht mehr machen. Das würde ich nicht eine halbe Nacht hinbekommen. Und ich vermute, bei mir war das größte Problem, dass ich nicht Daumenlutschen durfte, weil ich war eine Daumenlutscherin und das durfte man in den Heimen auch nicht. Aber was es da für Sanktionen gab, weiß ich nicht.
Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man mit Kindern so umgegangen ist. Dann haben sich zum Glück ja die Zeiten etwas geändert.
In der Region, aus der Reinhard kommt, stand der Name der Heimleiterin von Borkum für Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Frau M., geboren 1908, war eine ähnlich einschüchternde Gestalt wie das Fräulein Rottenmeier aus dem bekannten Roman Heidi. Sie war die Frau, die mit Kindern nicht eben zimperlich umging und keinen Widerspruch duldete, um es milde auszudrücken. Sie behandelte die Kinder, wie es einst in der Zeit der Pfimpfe, Hitlerjungen und BDN-Mädels üblich war. Vielen Eltern kam das sichtlich nicht ungelegen. In vielen Familien war der Satz, wenn du jetzt nicht folgst, kommst du zu Frau M., eine stehende Redewendung. Auch wenn die Eltern die Furchteinflößende gar nicht persönlich kannten, war sie doch eine Institution in der Familien der Region. Wer wie die Kinder in ihr Reich eintauchte, musste alles, was ihn oder sie zu einem Individuum machte, abgeben. Den Koffer, die Uhr, nur wer sich fügte, wer der morgendlichen Ansage der alten Dame untertänig folgte, hatte Chancen, ohne Sanktionen, wie Reinhard die Strafen nennt, durch den Tag und die Nacht zu kommen. Alles wurde im Haus Concordia kontrolliert. Bis auf die Zeit, in der man schlief, war man hier eigentlich 6 Wochen unter Aufsicht. Das System war das einer düsteren Kinderbesserungsanstalt. In den Wochen, die er dort in den Sommern 1985 und 1986 erlebt hat, gab Reinhard sich tapfer. Er übte sich in Pragmatismus. Ich wusste genau, ich bin hier 6 Wochen und diese 6 Wochen gehen um. Reinhard verbittete sich, sich allzu sehr aufzuregen oder sich in Gedanken über erlittene oder mögliche Verletzungen zu verlieren. Er sagt lieber, dass es da anders ist, das wusste ich schon am ersten Abend. Und schon am ersten Abend verlor die Welt ihre Farben. Er kam in ein Haus, in dem Betten mit weißen Stahlgerüsten in Schlafkammern und Schlafsälen mit weißen Wänden standen. Was Reinhard schreibt, scheint einer alten Schwarz-Weiß-Postkarte entstiegen. Es gab in den Schlafräumen keine Nachttische und keine Schränke, in denen man etwas Persönliches hätte verstauen können. Aber es war ja auch nicht erwünscht, dass Kinder eigene Bücher oder eigenes Spielzeug mitbrachten. Was sich heute als Schikane offenbart, die hatten im ganzen Haus nichts, was Kinder sich hätten zum Beschäftigung nehmen können. Das Gebäude ist in Reinhards Erinnerung schwer renovierungsbedürftig, also auch baulich ein Überbleibsel aus einer anderen Ära. Die Kleider der Neuankömmlinge wurden im Umkleideraum im Kellergeschoss aufbewahrt. Dorthin marschierten die Kinder regelmäßig gemeinsam, morgens und abends unter Aufsicht. Sie tauschten dann den Schlafanzug gegen Hemd und Hose und umgekehrt. Alles war reglementiert. Selbst der Gang zur Toilette. Die Heimleiterin war offenbar in zwanghaft anmutender Weise davon überzeugt, sie könne auch die Verdauung der Kurkinder gleichschalten. Sie aßen und tranken zur gleichen Zeit, also sollten sie auch zu immer gleichen Zeit zur Toilette gehen. Auch diesen Gang absolvierten die Kinder im Kollektiv. Reinhard ist nicht der Einzige, der von solchen Konditionierungsversuchen erzählt. Zwischendurch durfte man nicht auf die Toilette. Machte ein Kind in die Hose, wurde es mit kaltem Wasser abgespritzt. Nachts mussten die Kinder den Stuhlgang unterdrücken. Für Urin stand immerhin ein Blecheimer in einem Holzverschlag auf dem Stock mit den Schlafkammern. Der Weg zu den Toiletten hätte durch die Wohnetage der Heimleiterin geführt. Die Türen zu den Toiletten im Untergeschoss waren ebenso wie jene der Schlafräume ausgehängt. Keine, auch noch so kleine Handlung sollte den Blicken der Erzieherinnen verborgen bleiben. Wir durften nicht selbst spülen, denn jeder Stuhlgang wurde kontrolliert und notiert. Dann wurden Punkte, Sternchen oder Striche in Listen eingetragen. Spülen durfte nur Fräulein Monika. Reinhard sagt immer, das Fräulein Monika, und ist heute davon überzeugt, dass auch Fräulein Monika unter Kuratel von Frau M. stand. Sie setzte um, was die Patriarchin vorgab. Reinhard würde viel drum geben, heute einmal mit ihr sprechen zu können. Fräulein Monika hatte ein Zimmer im Haus ihrer Chefin und sah aus wie Katja Epstein. Sie trug wie die Sängerin eine große runde Brille und hatte lange um den Kopf wehende Haare. Das zwänglerische Regiment von Frau M. konnte ihre Angestellte jedoch nichts entgegensetzen. Auch Reinhard verlor wie Heike am ersten Tag seinen Namen und wurde eine Nummer. Ich war die 11. Die Zettel mit den Nummern wurden beim Gang in den Schlafraum verteilt. Die Kinder mussten eines nach dem anderen an Frau M. vorbeigehen und bekamen ihr Papierchen ausgehändigt. Die Prozedur wiederholte sich jeden Abend. Immer in der gleichen Ordnung marschierten die Kinder wie beim Abendappell auf einem Kasernenhof an ihr vorbei. Von diesem Moment an galt Redeverbot. Da war es dann 7:45 und im Sommer noch taghell. Die Zettel mussten die Kinder unter ihr Bett legen. Wenn sie redeten oder weinten oder bis zum Einschlafen nicht ruhig auf der linken Seite mit Blick auf die Wand liegen blieben, nahm die Erzieherin, die Aufsicht hatte, die Zettel unter den Betten weg. Die Wahrscheinlichkeit, ein Verbot zu übertreten, war riesig. Wer morgens bei der Heimleiterin keinen Zettel mehr abgeben konnte, wusste, dass ihm Strafe drohte. Wie die aussah, entschied Frau M. nach Gutdünken. Mal war es der Nachtisch, den ein Kind nicht bekam, mal durfte es nicht mit zu einem der Ausflüge, die ein seltener Lichtblick in den ansonsten ereignislosen Tagen waren. Da man nie erfuhr, wann welcher Ausflug geplant war, wusste man nie, von was man am nächsten Tag womöglich ausgeschlossen sein würde. Auch das gehörte zu dem Sanktionsdickicht, in dem sich die Kinder verloren. Die Unberechenbarkeit war gezielt eingesetztes Drangsalierungsmittel der schwarzen Pädagogik. Reinhard lernte seine Lektion schnell. Am ersten Abend lag er nicht still auf der linken Seite und bekam am nächsten Tag keinen Nachtisch. An einem anderen Tag hat er wohl aus Heimweh geweint und bekam keine Süßigkeit. Von nun an schloss er die Augen, wenn er hörte, dass die Nachtaufsicht zu ihrem letzten Runde kam. In dem alten Haus bemerkte er früh am Knarzen der Holztreppe, wenn die jungen Frauen kamen. Außerdem gab es einen zweiten Hinweis, denn sie drehten ihre Runde immer, wenn die Kirchturmuhr 22:30 schlug. Fortan blieb der Zettel mit der Nummer 11 unter seinem Bett liegen. Er stellte sich schlafend und weinte still.
Das war ein weiterer Abschnitt aus Die Akte Verschickungskinder von Hilke Lorenz. Heike, was ist denn Ihnen geblieben von diesem Trauma oder von diesem Erlebnis? Haben Sie den Eindruck, dass im Moment Sie da jetzt in Ihrem jetzigen Leben dann noch was belastet?
Ja, also da waren ja so einige körperliche Zwänge dabei. Ne? Also es wurden einem ja nicht nur die Gefühle genommen, also dass man ja nicht lachen, weinen, spielen, toben konnte. Also weinen kann ich sehr schlecht. Also ich kann fast gar nicht weinen. Das wurde mir vielleicht da aberzogen, aber meine Mutter konnte es auch nicht brauchen. Ja, und dann diese Toilettenverbote. Also ich habe heute immer noch meine Themen damit, dass ich immer, wenn ich irgendwo bin, gucken muss, gibt es eine Toilette, und ich gehe erstmal auf Toilette. So, und ja, also ich denke mal schon, diese körperlichen Themen, die sind schon arg geblieben, weil das war ja irgendwie eine körperliche Konditionierung, würde ich vermuten.
Also Sie haben vorher erzählt, dass Sie in unsicheren Situationen auch gern wieder in die Kindrolle zurückfallen.
Ja. Also als ich jetzt unten da stand und ein bisschen nervös war wegen dieser Radiosendung, da war ich nicht die erwachsene Frau, sondern irgendwie so ein ganz, ganz unbeholfenes Kind, was so unsicher war, ist. Und da hatte ich auch Verständnis für einige aus unserem Verein, die versuchen mit Funktionären zu oder mit irgendwelchen höher gestellten Personen zu sprechen, dass man irgendwie in so eine ganz komische, hilflose Personenrolle reinrutscht.
Aber da können Sie sich jetzt gegenseitig in der Gruppe ja auch stärken.
Das machen wir auch.
Klar. Genau. Frau Lorenz, Sie haben ja über die Fallgeschichten hinaus noch recherchiert. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Naja, also vieles von dem findet man in Archiven, aber Archive sind eben nicht so, dass man da so zielführend suchen kann, sondern man muss viel lesen und auch zwischen den Zeilen lesen, um zu begreifen, was da wohl Sache war. Und das habe ich natürlich getan. Ich habe Heimaufsichtsakten gelesen, weil es ist nicht so, dass es individuelle Akten in den Archiven über einzelne Kinder gibt. Das kann es vielleicht bei den Krankenkassen und Rentenversicherern geben, weil die Kuren finanziert haben über die Akten der Eltern. Aber das ist einfach noch ein großes Feld. Und wenn ich das noch ergänzen darf zu Heike, die von den Schwierigkeiten mit den Nachfolgeorganisationen der damaligen Träger redet. Ich denke, es kann nicht das Ziel dieser Gespräche sein, Menschen, die um Aufklärung in eigener Sache und eines historischen Themas sich bemühen, wieder in diese Bittstellerposition zu bringen. Und das, denke ich, ist auch so ein Appell an Träger, erstens ihre Archive zu öffnen und die Aufarbeitung zu unterstützen und zweitens nicht wieder solche Konstellationen, ob unbewusst oder bewusst, herzustellen, die Menschen, die ein Recht auf Wahrheit haben, in die Bittstellerposition bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch zu sagen, weil ich will jetzt nicht das große Wort Retraumatisierung, aber wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Schlaufe und kommt da nicht raus, ist das sicher nicht gesund.
Da haben Sie natürlich ohne Zweifel recht. Wer waren denn die Träger dieser Heime?
Ach, die Träger dieser Heime, also ohne jetzt da die Menschen zu nennen, die heute sich so zu verhalten. Es gab das Deutsche Rote Kreuz, hat eins der großen, also Badisches Rotes Kreuz, hat das Kinder so über Bad Dürrheim. Bad Dürrheim ist einer der großen Hotspots der Kinderverschickung. Es war die Arbeiterwohlfahrt, die von Stuttgart aus gab es auch Heime in Herrlingen. Also die Stadt Stuttgart hat mehrere Heime unterhalten.
Also die Städte waren auch Träger von solchen Heimen, die Städte selber.
Ja, das ist also ganz. Es gibt ganz viele Konstellationen. Es waren Städte, die halt bei der zum Beispiel bei der Arbeiterwohlfahrt fest gebucht hatten, dass sie ihre Kinder dorthin schicken. Es gab Krankenkassen, die Heime unterhalten haben und es gab unendlich viele private Heime, weil das, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich ein durchaus lukratives Geschäft war, Kindererholung. Und das ist sogar der größte Batzen, sind die Privaten, die dann von Ärzten, die dann ein privates Sanatorium aufgemacht haben oder wem auch immer, jemand, der eine Hauswirtschaftsausbildung hat. Also ganz unterschiedliche Menschen, die damit Geld verdient haben.
Ich hatte auch, also ich habe es jetzt nicht ganz gelesen, aber beim Durchlesen des Buches den Eindruck, dass es auch eine Beschäftigungsmöglichkeit für ehemalige Nazis war.
Also es gibt bei der Kinderverschickung, wenn man es jetzt ganz vorsichtig formuliert, das ist schon so eine Konstellation, wo man weit ab vom Schuss sein eigenes Reich weiter betreiben kann. Also wichtige Vorteil ist die Notwendigkeit, dass solche Heime in der Natur, wegen frischer Luft und so, ist ja alles gesund. Aber das heißt halt auch, dass wer dort Arzt war, sich dem Blick der anderen und womöglich von Kollegen entzogen hat. Das war, und da gibt es ja auch Beweise für, das war für einige Leute ein Überleben in einem neuen Kontext, wo sie aber wieder nach ihren Regeln arbeiten konnten. Und insofern gibt es da natürlich personelle Kosten, sowohl beim Pflegepersonal und bei den Heimleitungen.
So. Frau Ems Instrumentenkasten des Strafens war reichhaltig. Doch achtete sie peinlich genau darauf, dass nur hinter den Wänden des Heimes, abgeschirmt von der Außenwelt, gestraft wurde. Zeugen waren unerwünscht. Wie in der Nacht war auch am Tag das Weinen verboten. Wenn ein Kind seinen Kummer oder sein Heimweh trotz Verbots nicht zurückhalten konnte, bekam es ein Tuch um den Kopf gebunden und über seine Augen. Erst wenn das Weinen aufhörte, wurde auch das Tuch wieder entfernt. Bei nochmaligem Weinen erfolgte die gleiche Prozedur, nur dass die Augen länger zugebunden blieben. Sich vor den anderen schämen zu müssen, war Teil des Sanktionsrituals. Aber dann, wenn ein Kind beim streng verbotenen Daumenlutschen ertappt wurde, wurde ihm ein Handschuh über die Hand gezogen, der mit Schnüren in Ellenbogenhöhe festgebunden wurde. Nur für die Dauer des Essens lösten die Erzieherinnen die Knoten wieder. Das war zeitaufwendig. Zu Charme bei dem Daumenlutschen kam der Zorn der anderen mal wieder aufgehalten und zum längeren Stillsitzen vor dem Teller gezwungen worden zu sein. Alles zielte im Haus Concordia darauf ab, Kinder mundtot zu machen. Wie konsequent die Heimleiterin dieses Ziel verfolgte, zeigt überdeutlich ihre wohl demütigste Strafe. Wer nicht ruhig bleiben konnte, dem klebte sie einfach den Mund mit einem Klebestreifen zu. Das tat sie auch 1985 noch. So erstickt man Kinderwillen und bricht Kinderseelen. Streng verboten war es auch, die Beine beim Sitzen übereinander zu schlagen. Den Kindern wurde gedroht, das könne zur Amputation der Beine führen, was eher einer kruden Gewaltfantasie als ärztlichem Wissen entspringt. Für diejenigen, die trotz ihres Horrorszenarios die Beine übereinander schlugen, hatte sich die Heimleiterin Zeitstrafen ausgedacht. Das waren dann so 10 bis 15 Minuten, die solche Kinder auf der 5. Treppenstufe von unten stillstehen mussten, erinnert sich Reinhard. Es konnte aber auch eine Bodenplatte im Speisesaal sein, auf die man sich stellen musste. Erst wenn man gesagt bekam, die Zeit sei um, durfte man sich dann wieder bewegen und setzen. Schläge und körperliche Züchtigungen gab es 1985 jedoch nicht mehr. Reinhard erinnert sich, wie die Heimleiterin darüber mehrfach ihr Bedauern äußerte. Die Meisterin des seelischen Missbrauchs, nicht anders sollte man dieses Netz der Sanktionen bezeichnen, fand andere Wege, ihre Schutzbefohlenen in Angst und Schrecken zu versetzen. Statt Hieb gab es im Untergeschoss ihres Hauses ein Zimmer, das Reinhard Einsperrraum nennt. Ich habe den Raum nie von innen gesehen, sagt er. Aber wie die Kinder dort verschwanden, das hat er miterlebt. Ein Verschickungskind berichtet auf einer inzwischen aus dem Netz genommenen Borkum-Erinnerungsseite im Internet, dass es aufgrund seiner Gegenwehr gegen die Repressalien in die dunkle Kammer gesperrt worden sei. Hier kannst du brüllen, hier hört dich keiner, waren die Worte Frau Ems, als sie ihn in der Kammer einschloss. Für den Jungen war das ein Albtraum, aus dem er fürchtete, nie mehr aufzuwachen. Andere, denen es nicht gelang, alle Verbote der Heimordnung einzuhalten, erinnern sich, nachts in den kalten Toilettenräumen im Keller eingeschlossen worden zu sein. Nur wenn sie Glück hatten, befreite sie eine Erzieherin. Geschah das nicht, saßen sie dort, so ihre Erinnerung, bis zum nächsten Morgen. Die einen zu strafen und die anderen damit in Angst und Schrecken zu versetzen, war das Grundprinzip der Herrschaft der zu Reinhards Kurzeiten beinahe 80-jährigen Frau. An Rückzug und Drängte dachte Frau M. offenbar nicht. Sie hatte die für sie passende Konstellation gefunden, anderen gegenüber Macht auszuüben, mit Opfern, die Erwachsenen nichts anderes entgegenzusetzen hatten, als ihren untertänigen Gehorsam. Haben da Kontrollmechanismen versagt oder lag das alles noch innerhalb der inoffiziellen Parameter der Kontrolleure für eine vernünftige Kinderkur? Es hört sich an wie ein sarkastischer Witz. Aber die Kur endete nach 6 unerträglich langen und bangen Wochen mit dem Verkauf von Andenken. Obwohl es wenig Grund gab, die Zeit in guter Erinnerung zu behalten, kaufte Reinhard 2 Porzellantellerchen mit Inselmotiven. Einen für seine Mutter und einen für die Oma. Er bezahlte sie mit seinem Taschengeld. Die Teller kamen ihm ziemlich überteuert vor.
So, das war jetzt nochmal ein letzter Abschnitt aus der Akte Verschickungskinder. Man kann es ja eigentlich fast nicht glauben, wie mit den Kindern damals umgegangen wurde. Ich habe jetzt auch noch ein Interview gemacht mit Gerhard Stoll, der sich im Verein engagiert. Und das werden wir jetzt im Anschluss hören. Frau Lorenz, wollen Sie noch irgendwas anfügen? Sonst sind wir jetzt langsam am Ende.
Nee, mir liegt nur sehr dran, dass dieses Wort Heimweh nicht so verharmlosend benutzt wird, weil ich glaube, dass das ein großes Gefühl ist, was mehr als ein Poesiealbumsgefühl ist.
Ja, das hat Heike uns ja auch schon berichtet. Genau. Liegt Ihnen noch was auf dem Herzen oder steht noch was auf Ihrem Zettel?
Eigentlich ist schon viel, viel gesagt worden.
Gut, genau. Dann bedanke ich mich herzlich bei Heike, dass sie hier war und sich das getraut hat und auch für die Musikauswahl. Ich bedanke mich bei der Frau Lorenz, dass sie jetzt auch aus dem Krankenstand wenigstens per Telefon teilnehmen konnte hier an unserer Sendung. Und wie gesagt, jetzt kommt noch das Interview mit Gerhard Stoll. Ich spreche mit Herrn Gerhard Stoll von, das muss ich jetzt ablesen, von der Selbsthilfegruppe Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg e.V. Hallo Herr Stoll, schön, dass das klappt mit uns, Telefon wenigstens. Gell? Herr Stoll, Sie sind als Kind auch verschickt worden. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie das war.
Ja, ich bin auch verschickt worden und zwar damals war ich 7 Jahre alt, 1964 war das. Wir haben damals am Bodensee gelebt und ich bin nach Bad Rappenau verschickt worden. Das hieß, ich bin mit dem Zug mehr oder weniger alleine, also es war irgendeine Betreuerin, mir unbekannte Betreuerin, hat mich begleitet und noch ein Junge aus Konstanz und die Fahrt war der ganze Tag. Also das ist ja nicht wie heute, dass man da so mal schnell nach Bad Rappenau fährt, das war eine Tagesreise durch den Schwarzwald und schon allein das war für mich als 7-Jähriger wahnsinnig anstrengend, in Rastatt oder Karlsruhe, weiß ich nicht mehr wo, sind andere Kinder dazugekommen. Und ich weiß noch, Ankunft Bad Rappenau, wir sind da als Gruppe zu dem Heim hingelaufen und ich habe nur geweint. Also ich war wahrscheinlich total überfordert mit der Situation, war nur geweint, habe Kopfweh gehabt, dann kam da so eine Diakonissin war das, mir in Rache geschaut, Hane, du hast nichts. Und dieses Gefühl der Fremde, das hat mich, glaube ich, die ganze 6 Wochen begleitet. Der, wo mit mir gefahren ist, der war in einem anderen Haus. Also sprich, ich habe nichts Vertrautes um mich herum gehabt. Und das war für mich, glaube ich, das Schlimme, als 7-Jähriger, gerade erst eingeschult, so in einer fremden Umgebung, fremde Personen, nichts Vertrautes. Ja.
Und das ist eine Erfahrung, die Ihnen heute noch nachgeht?
Ja, also ich glaube, das ist für mich schon so ein Gefühl, immer die Frage, gehöre ich dazu? Natürlich habe ich im Laufe meines Lebens einiges zu Wege gebracht, Beziehung, Tochter, berufliche Werdegang, aber so ein Grundgefühl, gehöre ich dazu, das Gefühl, fremd zu sein.
Ja. Also ja, auch ein Verlust von Vertrauen.
Ja. Mhm.
Was war denn die Begründung, warum Sie damals verschickt wurden?
Ja gut, ich habe damals immer Schnupfen gehabt. Also ein halbes Jahr davor wurde mir die Polypen rausgenommen. Ich war irgendwie immer verschnupft. Heute wird man ein Kind, das immer ein bisschen Rotznas hat, nicht verschicken. Das ist, glaube ich, normal in dem Alter.
Ja, das dient zur Immunstärkung. Das haben wir ja jetzt auch gelernt.
Also, chronischer Schnupfenbad, Rappenau war ja ein Sohlebad. Wenn ich aber so richtig drauf schaue, meine Eltern hatten ein Geschäft, da geschäftliche Sorge, meine Schwester ist ein halbes Jahr vorher auf die Welt gekommen. Ich denke, es hat auch zur Entlastung von meiner Mutter beigetragen.
Aber diese Erfahrung hat Sie jetzt auch animiert, sich in diesem Verein zu engagieren. Erzählen Sie doch mal, was dieser Verein für Ziele sich gesetzt hat oder Aufgaben hat.
Gut, der Auslöser war wirklich, dass ich so auch einen Bericht gehört habe und dann so zu dem Verein gestoßen bin, beziehungsweise der Verein wurde dann gegründet, weil wir bekommen ja auch Förderung durch das Land Baden-Württemberg. Also da sind wir in der Bundesrepublik Deutschland einmalig. Bisher hat noch kein Bundesland eine Förderung der Aufarbeitung in dem Maße. Wir sind eine Anlaufstelle einerseits für Betroffene, also wir haben diese Selbsthilfetreffen, die wir organisieren, wo auch einmal im Monat in Präsenz und einmal online treffen sich immer Leute. Also von daher sind wir Anlaufstelle. Wir wollen ein Zeitzeugenarchiv aufbauen. Also wir sammeln auch Berichte von Betroffenen aus Baden-Württemberg beziehungsweise die nach Baden-Württemberg verschickt wurden. Ja, von daher sind wir auch ansprechbar für Träger und Verbände, und es geschieht auch ganz gut. Also wir haben da enge Kontakte zu Diakonie Württemberg und Diakonie Baden sowie die 2 Caritas-Verbände, die also wirklich auch den Schulterschluss suchen und eben mit beitragen wollen, das Kapitel Kinderverschickung aufzuarbeiten.
Das hört sich ja an, als ob Ihr Verein da schon ziemlich gute Lobbyarbeit hier in Baden-Württemberg gemacht hat.
Ja, ich denke, wir haben einen guten Stand. Natürlich befinden wir uns erst am Anfang. Muss man ganz klar sagen, auch jetzt nach einem Jahr Vereinsarbeit, wir befinden uns am Anfang, was die Geschichten angeht, was ist tatsächlich passiert. Also ich stelle fest, ich mache auch am Telefon, mich rufen auch Leute an und die Selbsthilfe drin, dass so vordergründig sind so die Erlebnisse von Essenszwang in den Heimen oder eben dieses Verlassenheitsgefühl. Aber es kommen eben auch andere Geschichten von Übergriffen. Das kommt so ganz zaghaft. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Leute trauen sich selber noch nicht, so offen auszusprechen, was da alles passiert ist. Also es kommen Anrufe und sagen, Mensch, ich habe den Bericht gehört und bei mir ist alles wieder hochgekommen. Eine Frau hat mir gesagt, ich heule nur noch seit 2 Wochen. Also das sind dann schon bewegende Geschichten. Natürlich gibt es auch Erzählungen, wo sagen, das war eine gute Zeit. Sie haben das genossen. Es kamen Kinder aus prekären Verhältnissen. Anfang der 60er Jahre war es nicht selbstverständlich, immer genügend zu essen zu Hause zu haben. Oder die Wohnverhältnisse waren ungenügend. Also für manche war das, also man darf jetzt nicht sagen, alles war, alle haben nur schlechte Erfahrungen gemacht, überhaupt nicht. Aber der größte Teil hat einfach so das Päckchen zu tragen und ist froh und nützt das Angebot, auch mit uns zu reden, mal ihre Geschichte loszuwerden. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele, die tiefer einsteigen und mehr wissen wollen, was ist damals passiert.
Jetzt sagen Sie uns doch zum Schluss noch, wie man den Verein erreichen kann.
Gut, wir haben eine Homepage, Verschickungsheime Baden-Württemberg, da finden Sie uns.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stoll, und wie gesagt, alles Gute.
Ja, ich bedanke mich auch, Frau Görling.
Tschüss. So, das war die Büchersendung für heute. Es ging um die Akte Verschickungskinder, wie Kurheime für Generationen zum Albtraum wurden, von Hilke Lorenz. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gerdling. Das war's für heute. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.